Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Wer in letzter Zeit Ferien geplant hat, im Nahen Osten hat seine Pläne müssen ummodeln. Der Iran-Krieg hat den Flugverkehr recht durcheinander gebracht. Wir haben bei einem Bündner Reisebüro nachgefragt, wie sie die Zeit erlebt haben und was für Auswirkungen das die Situation auf die Ferienpläne von ihren Kundinnen und Kunden hat. Außerdem, im Kirchner Museum zu Davos geht der langjährige Wunsch vom Künstler Ernst Ludwig Kirchner in Erfüllung. Seine Werke gibt es nebst der Kunst von Pablo Picasso zu bestaunen. Wir haben die Antworten auf die Frage, wie die Ausstellung zustande gekommen ist und was es alles anzuschauen gibt. Anfangen tun wir aber mit einem anderen Thema. Der schweizweite Bildungsbericht ist veröffentlicht worden. Wie es mit der Bildung im Kanton Graubünden aussieht, das hören wir jetzt. Am Mikrofon ist Selina Rettich. Der Bildungsbericht Schweiz 2026 zeigt, im Schulsystem läuft nicht alles so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Zum Beispiel bei der Klassengröße. Die Klassen werden kleiner, die Lehrpersonen durch das aber nicht entlastet. Was das konkret für den Kanton Graubünden heisst, hat der Thies Fritschi mit dem Bündner Bildungsdirektor John Domenic Barolini geklärt.
Ich würde nicht sagen, dass die Entlastung verloren geht. Die Klassengröße in der Schweiz im Durchschnitt ist bei 19 Schülerinnen und Schülern, im Kanton Graubünden bei knapp 16. Und auch wenn man Graubünden vergleicht mit anderen Kantonen, die ähnliche Betreuungsverhältnisse haben, dann sieht man, dass sie auch teilweise höhere Anzahl Schülerinnen und Schüler haben. Also im Schweizer Schnitt stehen wir da nicht schlecht da, weil die Klassengröße kleiner ist als der Schweizer Durchschnitt.
Und gleich sagt ja der Bericht, es hat keinen grossen Einfluss auf die Entlastung der Lehrer. Also bringt es eh nichts.
Ja, je nachdem, was für Schülerinnen und Schüler man hat, wenn ein paar herausfordernde Betreuung brauchen, dann natürlich kann schon eine Rolle spielen, wie gross die Klasse ist. Das ist ganz klar. Aber schlussendlich steht es in der Verantwortung von der Schulträgerschaft, wenn sie eine Klasse teilen will, oder ob sie weitere Betreuungspersonen im Unterricht noch integrieren wollen, um eine gewisse Entlastung für die einzelnen Lehrpersonen anzukriegen.
Zum zweiten Punkt, Zugang zur Uni und Studienabbrüche. Rund 24% der Studierenden arbeiten keinen Bachelor-Abschluss. Wenn man die abzählt, die zum Beispiel das Fach wechselt oder später noch abschliessen, bleiben noch 15% übrig. Die 15%, sind das Ihrer Meinung zu viel oder sagen Sie, ja, das ist nicht so schlimm?
Ja, natürlich ist man bestrebt, den Anteil von Studienabbrüchen zu reduzieren. Und das macht man sicher auch bei Anpassungen in den Gymnasien. Wir haben ja eine Weiterentwicklung von der gymnasialen Maturität, ein grosses Projekt, das aufgeleistet worden ist. Und an sich die Studierfähigkeit der abschliessenden Maturandinnen und Maturanden sollte gewährleisten.
Die Matura öffnet ohne Aufnahmeprüfung die Tür zur Uni. Ist das für Sie ein Erfolgsmodell oder führt das eben auch zu Fehlentscheiden bei den Studierenden?
Man hat sich immer so eingesetzt, dass mit einer gymnasialen Maturität man einen Zugang sollte haben für ein Studium. Und Selektion, die fährt dann im ersten und im zweiten Jahr vom Studium, ist dann ziemlich intensiv. Da wird dann selektioniert. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass man mit einer Maturität einen freien Zugang hat. Für Chancengleichheit ist das doch wichtig.
Und gleich, ich muss auf dieser Zahl umreiten, 15% bereinigt, die nicht zum Abschluss kommen, müssen wir früher besser steuern oder während dem Studium enger begleiten?
Ja, natürlich. Eine engere Begleitung, das ist sicher ein Kriterium. Eine intensivere Berufslaufbahnberatung und nachher auch eine engere Begleitung, gerade im ersten, zweiten Studienjahr, damit man dort eher noch Unterstützung hat, um erfolgreich weiterhin dort im Studium können zu bleiben. Aber eine gewisse Selektion gibt es halt dort und vielleicht ist es dann auch sinnvoll für die einzelnen Studenten, Studentinnen und Studenten, dass sie merken, oh, nein, das ist nicht einmal das Studium, das zu mir passt. Ich passe lieber, jetzt mache eine Änderung und wähle etwas, das eher zu mir passt.
Der Bildungsbericht macht deutlich, viele Zusammenhänge sind eigentlich bekannt, aber die Wirkung von Massnahmen ist noch etwas mal schwierig zu belegen. Wie trifft man unter diesen Voraussetzungen Entscheidungen?
Es ist natürlich schwierig, um kurzfristig irgendwelche Entscheidungen zu fällen, die eine Richtungsänderung zur Folge haben. Bildung ist wie ein grosser Tanker auf hoher See. Wenn man eine Kursänderung machen will, dann reagiert das langsam. Und das ist auch wichtig, dass es langsam reagiert und nicht allzu abrupt. Denn es hängt so viel zusammen. Und es lohnt sich, das genauer anzuschauen. Und wir haben ein gutes Bildungssystem. Und man muss den nicht über den Haufen werfen.
Graubünden hat eine ältere Bevölkerung. Was heißt das konkret für die Belastung des Bildungssystems?
Wir haben Schülerzahlen, die, wenn keine grosse Zuwanderung stattfindet, bis im Jahr 2034 auf der Primarschulstufe abnimmt. In der Sekundarschulstufe momentan noch zunimmt und mit ein bisschen Verspätung kommt dann das auch in die Abnahme auch in der Sekundarstufe. Aber regional sehr unterschiedlich. Und einerseits kann man sagen, ja gut, wegen dem sogar Rückgang brauchen wir auch weniger Lehrpersonen. Wir haben vor ein paar Jahren haben alle gesagt, wir haben viel zu wenig Lehrpersonen. Die Situation hat sich ein bisschen entschärft, zum Glück. Und wir hoffen aber nicht, dass wir dann langfristig fast zu viele Lehrpersonen haben. Ich finde die Befürchtung nicht angebracht. Und wir sehen auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, das ist sehr erfreulich, das war vor ein paar Jahren auch nicht der Fall gewesen, dass mehr Lehrer dann von anderen Kantonen nach Graubünden kommen, weil sie auch Arbeitsstellen und Freizeitangebote da besser realisieren können anscheinend als in den Agglomerationen, als Lehrerinnen und Lehrpersonen, die abwandern aus dem Kanton Graubünden. Und auch der Verbleib der Lehrpersonen im Beruf ist an sich ansehnlich. Also das heisst, es ist doch ein herausfordernder, sehr herausfordernder, aber doch attraktiver Beruf.
Jan-Domenic Borolini, danke vielmals fürs Gespräch.
Ja, bitte, danke Ihnen.
Der Bildungsbericht aus Sicht von Graubünden war das. Morgen richten wir den Blick dann zu unseren Nachbarn. Wie sich die Situation im Kanton Glarus entwickelt und was der Unterschied zum Rest der Schweiz sind, hören wir morgen an dieser Stelle im Infokompakt. Der Krieg in und um den Iran hat Auswirkungen auf die Reisebranche auch in der Region. Was die Unsicherheiten für das Bündner Reisebüro und seine Kundinnen und Kunden bedeutet, das weiss Linus Reichelt.
Die Lage im Nahen Osten ist unberechenbar. Und genau das macht die Planung für Reisende und Reisebüros so schwierig. Jeden Tag müssen neu beurteilt werden, sagt Oliver Gartmann vom Reisebüro Engelreise zu Chur.
Es macht es hauptsächlich darum zu einer Herausforderung, weil es ist nicht eine Konstanz da. Man weiss nicht, was ist morgen, was passiert morgen, wie ist die Lage morgen, verändert sie sich nicht, wenn ja, in welche Richtung. Es ist jedes Mal wieder eine neue Bewertung, jeden Morgen, wenn man kommt und muss dementsprechend dann auch handeln.
Direkt betroffen sind aber nicht nur die Reisenden im Krisengebiet. Die haben wir alle zurückgeholt.
Aktuell sind vor allem Leute betroffen, die eben fern Destinationen geplant haben, Fernost, beispielsweise Südostasien oder eben Indischen Ozean, die über die Drehkreuze im Nahen Osten reisen.
Für die Reisebüros sind die Möglichkeiten in solchen Situationen beschränkt. Sie würden vor allem bei Alternativlösungen unterstützen, auch bei Zurückholaktionen.
Wir hatten natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, jetzt da wirklich zu intervenieren. Wir können einfach unterstützend und hilfeleistend da sein für unsere Kunden. In regem Kontakt stehen und einfach nach alternativen Fluglösungen suchen, die kurzfristig umgesetzt werden können. Das haben wir machen.
Bei Fernreisen zeigt sich aktuell ein ähnliches Bild. Unter anderem ist auch die Nachfrage für die Reise in die USA am Zurückgehen. Gleichzeitig weichen viele Leute auf nähere und sichere Destinationen aus.
In unserem Fall stellen wir fest, dass vor allem die Kanarischen Inseln jetzt sehr hoch im Kurs sind bei Leuten, die an und für sich etwas anderes geplant hätten und jetzt aufgrund von dieser Situation das nicht umsetzen können. Die Kanarischen Inseln sind in einem Flugradius, der vertretbar ist mit 4,5 Stunden. Die Temperaturen stimmen, das ist sicher. Wir haben jetzt durchaus ein paar Fälle gehabt, wo Umbuchungen auf die Kanarischen Inseln stattgefunden haben.
Nebst dem sind auch die Sommerferien im Mittelmeerraum weiterhin möglich. Trotzdem empfiehlt das Reisebüro, bei der Buchung aufmerksam zu bleiben und die Lage im Blick zu behalten, vor allem wenn es Richtung Osten geht.
Die Lufthansa-Gruppe inklusive der Fluggesellschaft Swiss streicht wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten alle Flüge auf Tel Aviv und Dubai bis und mit Ende Mai. Die Verbindungen in weitere Städte wie Abu Dhabi oder Teheran werden sogar bis Ende Oktober ausgesetzt. Wir kommen zu den Meldungen vom Tag, zusammengefasst von Jasmin Schneider.
Im Bündner Amt für Militär und Zivilschutz gibt es einen Wechsel. Der Amtsleiter Pascal Porsche will sich beruflich neu orientieren. Das hat er auf der Social-Media-Plattform LinkedIn bekannt gegeben. Das zuständige Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit hat seinen Abgang auf Anfrage bestätigt. Gründe dafür werden keine genannt. Der Pascal Porsche ist seit 3 Jahren Leiter vom Amt für Militär und Zivilschutz und Chef vom kantonalen Führungsstab. Der bisherige Stellvertreter Patrick Brunholz übernehme vorübergehend die Leitung. Die Stelle für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger werde zeitnah ausgeschrieben. Im Unterengadin sind diesen Monat mehrere Bärenspuren gefunden worden. Unter anderem ist bei Ardez gestern ein Bär in einer Fotofalle getappt. Wie der Arno Burtscher vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei bestätigt, sind seit Anfang letzter Woche verschiedene Spuren, Haar- oder Fotonachweise festgestellt worden. Es handelt sich vermutlich um ein männliches Jungtier. Ob das nur auf der Durchreise ist oder sich längerfristig zu Graubünden niederlässt, hat der Arno Burtscher nicht sagen. Der Michael Roth wird neuer Geschäftsleiter vom Bündner Energieunternehmen Repower. Wie es in einer Mitteilung heisst, übernimmt er den Posten per 1. Juni. Er folgt auf den Roland Leuenberger, der das Präsidium vom Verwaltungsrat von der AXPO übernimmt. Der 51-jährige Michael Roth hat viel Führungserfahrung in der Energiebranche. Seit 4 Jahren leitet er den Geschäftsbereich Produktion und Netz bei Repower. Vorher war der gebürtige Solothurner 9 Jahre lang Direktor der Engadiner Kraftwerke. Das Weltwirtschaftsforum kriegt keine neue Führung. Wie der WEFCO-Chef André Hoffmann gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagt, hat das zuständige Entscheidungsgremium ihn und der Co-Chef Larry Fink unbefristet verpflichtet. Sie sind also auch am nächsten WEF zu Davos als Chefs im Amt. Begründet wird der Schritt damit, dass zu viele personelle Änderungen mehr schaden würden als nützen.
2 Kunstgiganten von Modernen gibt es zum ersten Mal zusammen in einer Ausstellung zu bestaunen. Im Kirchner Museum zu Davos trifft der Ernst Ludwig Kirchner auf der Pablo Picasso. Der Linus Reichelt hat die Ausstellung besucht.
Was für den Künstler selber ein Wunsch geblieben ist, wird jetzt Realität. Der Ernst Ludwig Kirchner hat sich schon 1933 gewünscht, seine Werke malen neben dem Picasso zu sehen. Das ist jetzt unter anderem dank der Hilfe der Museumsdirektorin Katharina Beisigl möglich.
Das erste Mal, dass Kirchner und Picasso zusammen gezeigt werden, das ist speziell. Und natürlich hier in Davos, Picasso das erste Mal in der Ostschweiz. Und wir können Kirchner einen ganz langen Wunsch damit erfüllen, 88 Jahre später.
Fürs Museum ist es ein Projekt von ganz besonderer Grösse. Jahrelange Vorbereitung und internationale Leihgaben seien nötig gewesen.
Das ist die ambitionierteste Ausstellung, die wir hier am Museum je gemacht haben in 33 Jahren Museumsgeschichte. Und wir haben über 3 Jahre vorbereiten müssen, damit wir das hier heute zeigen können.
Kirchner und Picasso. 2 Künstler, die sich nie persönlich begegnet sind. Und trotzdem verbindet sie mehr, als man auf den ersten Blick denkt.
Sie sind nur 1 Jahr auseinander geboren worden, der eine in Spanien, der andere im Deutschen Kaiserreich. Und beide haben aber sehr intensiv und auf höchstem Niveau auf ihre Zeit reagiert. Es sind beides Meister der Moderne, fantastische Maler und sich immer wieder neu erfunden. Und manchmal haben sich auch die Themen sehr gekreuzt und das zeigen wir. Wir zeigen, wie weit sie auseinander sind, genauso wie nah sie beieinander liegen manchmal.
Gezeigt werden rund 100 Werke, von Malerei über Skulpturen bis zu Zeichnungen. Und die Ausstellung richtet sich bewusst nicht nur ans Fachpublikum.
Man kann genussvoll durch die Ausstellung schlendern, sich die schönen Bilder angucken. Man kann sich aber auch mit der Zeitgeschichte beschäftigen. Für Kinder haben wir auch eine eigene Möglichkeit, die Ausstellung zu entdecken, mit Kirchners Kater Bobby und Picassos Dackel Lump, der die Kinder an die Hand nimmt. Und wir können natürlich auch sagen, jeder, der wirklich intensivst Kirchner und Picasso schon studiert hat, wird hier auch Neues entdecken können.
Die Ausstellung Kirchner Picasso ist noch bis Anfang Mai zu sehen im Kirchner Museum zu Davos.
Die nächste Ausstellung im Kirchner Museum zu Davos startet im Juni. Dort dreht sich dann alles um die Farben von Ernst Ludwig Kirchner. Das wär's gewesen mit dem Infokompakt von heute Abend. Die Sendung gibt's zum Nachhören auf radiogriesche.ch oder überall, wo ihr eure Podcasts hören. Für euer Mikrofon war Celina Rettich und ich wünsche euch einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.